Bitcoin's the only thing that doesn't go down. 51,000. Bitcoin's at fucking 51,000. Is that 11,000 in August? Jesus Christ. I'm never buying Bitcoin. Never. Never, never. I don't believe a thing about it, but I do think it's profitable. And I think there's enough steam that it may just continue to all go up forever, but I don't buy the underlying like junk behind it. I know it makes money. I know the bubbly gang's behind it, and I know everyone else is bubbly gang-esque. Congratulations to them. They're driving Ferraris and buying houses from underneath me, but nope, not doing it.
ob er uns auch zu den bubbly gangs zählt. Ja, und damit herzlich willkommen zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Wir sind übrigens der größte deutsche, deutschsprachige Bitcoin-Podcast, ne? Von und für Bitcoiner.
Wo gibt es da eine Rangliste, oder?
Habe ich jetzt so entschieden.
Okay.
Genau, heute Folge 71 mit mir, dem Daniel, dem Dennis und dem Markus. Hi.
Moin, moin. So. Ich habe gleich mal die Blockzeit für euch, und zwar ist sie 671008. Folge ja, 71 auf der Blockzeit 671. Passt also auch perfekt. Was haben wir denn heute alles, Daniel?
Ja, einige Shoutouts. Ja, wir haben einige Shoutouts drin. Ich habe mal die drei Shoutouts rausgesucht, die wir uns anschauen können. Ich glaube, ich mache mal den ersten. Den habe ich nämlich beim ersten Mal verkackt. Jetzt mache ich es aber diesmal definitiv richtig. Und zwar kommen da 214.776 Satoshis von copiaro.de, und zwar copiaro.de. Das sind die Erlöse aus dem Bitcoin-Sticker-Verkauf von Januar 2021. Also quasi, wenn ihr bei Copiaro Sticker kauft, vor allem in Kombination mit einem Bitcoin Hypenized Kalender, dann kommen die Erlöse ja einem Projekt sozusagen in der Community zugute.
Ja, das, die füllen das ja alleine, oder? Ist das jetzt der neue Holger? Copiaro ist der neue Holger. Was haben wir denn da noch? VG an Gigi von Jürgen Klinsmann. Nur 10.000 Sets vom Jürgen Klinsmann. Der hat doch voll viel Kohle.
Der hat ganz schön gespart für die vielen Grüße an Gigi.
Aber reicht das überhaupt? Das qualifiziert ja noch nicht mal für einen Shoutout.
Eigentlich nicht. Nee, aber ich fand es so lustig.
Also wenn es lustig ist, kann es anscheinend billiger sein.
Okay, Cleansy kriegt einen Weltmeisterbonus, aber ansonsten bitte voll zahlen jetzt.
Genau, und, dann haben wir noch einen Shoutout mit 84.222 Satoshis. Kann das mal einer vorlesen?
Tonalit ist ein magmatisches Gestein. Was auch immer das bedeuten mag.
Was auch immer das bedeuten soll.
Ist aber eine wichtige Nachricht. Immerhin hat sich derjenige hier als Shoutout verewigen wollen.
Und sich auch das einiges kosten lassen. Also wir bitten gerne um Aufklärung, was damit gemeint sein könnte. Ansonsten ist mir auch aufgefallen, es fehlen tatsächlich nur noch 200.000 Satoshis bis zur nächsten Mio, die wir dann wieder an ein Community-Projekt hier aus Deutschland beziehungsweise aus dem deutschsprachigen Raum verlosen beziehungsweise gemeinsam darüber voten werden, wer es bekommen wird.
Also ich habe jetzt mal dieses Tonalit gegoogelt. Das ist anscheinend eine Zusammensetzung aus Granit und Dioritisch oder so. Also anscheinend ist das ein Freund der Gesteine, der uns hier eine Nachricht schickt. Oder es hat irgendwas mit Bitcoin zu tun und wir wissen es einfach nicht. Soll ich mal Tonalit und Bitcoin googeln?
Google mal, ja.
Da kommt jetzt auch nichts.
Da bin ich auch sehr neugierig jetzt.
Das stellt uns jetzt für eine schwere Aufklärung. Aufgabe.
Ah. Nee, das ist ja schon mal ganz gut, dass es kein Shitcoin ist.
Definitiv. Also ich könnte mir gut vorstellen, man muss wahrscheinlich bei CoinMarketCap suchen dann, oder? Nicht bei Google, sondern CoinMarketCap. Da findet man ja auch alles, was es so gibt. Ja, das schauen wir wahrscheinlich später mal, ob es den als Shitcoin gibt.
Ansonsten klingt Tonalit ist ein magmatisches Gestein ja auch wie so eine erleuchtende Erkenntnis, die man irgendwie total stoned 3 Uhr nachts auf dem Sofa hat.
So stark.
Ja, machen wir direkt mal weiter mit unserer Partnerschaft mit Shift Crypto. Die, wenn ihr die Bitbox 02 Bitcoin-Only Edition natürlich nur kaufen möchtet, nutzt den Discount-Code 21 im shiftcrypto.ch Shop oder ihr könnt auch auf shiftcrypto.ch/21 gehen und zwar 21 ausgeschrieben mit kleinen Buchstaben. Da bekommt ihr noch ein paar weitere Informationen dazu. Genau, wir sind noch mega happy darüber, über die Partnerschaft mit Shift, weil die hat sich jetzt auch verlängert und das freut uns sehr, das freut Shift sehr. Also ich denke, das kann eine lange, sehr fruchtbare Partnerschaft hier werden, aber das soll natürlich nicht nur eine Partnerschaft mit uns Fünfen sein, sondern mit der ganzen Community und von daher haben wir uns überlegt, dass es doch eigentlich ganz cool wäre, wenn ihr uns auch ein bisschen Feedback schicken könntet, was findet ihr cool an der Bitbox, vielleicht aber auch, was findet ihr nicht so cool, sodass wir das hier mit einbauen können, damit das nicht irgendwie wie eine lahme Werbung wirkt, sondern wir halt wirklich gemeinsam da was auf die Beine stellen. Und dann habe ich noch ein Feature rausgesucht von der Bitbox, was ich mega cool fand, was im letzten Release herausgekommen ist, und zwar würfel deinen eigenen Seed. Ich habe das völlig falsch verstanden, das Feature, weil das kennt man ja von anderen Wallets, dass man quasi ein Wort würfeln kann. Aber bei Shift bzw. bei der Bitbox ist es tatsächlich so, dass man komplett ohne jegliche Entropie vom Gerät auskommt. Also man muss nicht nur ein Wort, sondern man muss wirklich alle 23 Worte würfeln. Und das 24. Wort, also die Checksum, wird dann vom Gerät generiert. Das funktioniert auch super simpel. Es gibt eine Anleitung dafür. Man braucht drei Sachen eigentlich im Endeffekt. Einmal 5 Würfel, wobei man theoretisch auch mit einem machen kann. Sollten idealerweise Casino-Grade sein. Eine Münze und den Lookup-Table von Shift. Der ist Open Source verfügbar. Den kann man sich runterladen, kann den teilen und wenn man möchte, auch ausdrucken. Genau, und dann kann man mit Hilfe der Würfel, der Münze und dem Lookup-Table sich die 23 Worte zusammenstellen, aufnotieren, aufschreiben. Und um dann das in der Shift, also in der Bitbox zu aktivieren, geht man über ein Backup wiederherstellen, also über den Modus des Backup wiederherzustellen, gibt die 23 Worte ein und das 24. Wort wird dann automatisch generiert. Was meint ihr, wann sollte man das machen, wann sollte man das nicht machen?
Mit der Familie zusammen, oder, Dennis? Mit dem Blockboy?
Ein Gemeinschaftsspiel.
Ein schöner Abend, ein Gemeinschaftsspiel, einfach die Wörter erwürfeln. Wäre das nicht was?
Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn man komplett paranoid ist, dann macht man das im Wald komplett in Alufolie gewickelt.
Na, ja, aber Trust. Man braucht also noch weniger Trust in die Company und das Gerät dahinter, weil auch nur, also weil die komplette Entropie quasi vom Nutzer selbst generiert werden kann, ja, durch das Würfeln.
Sehr gut.
Was ich auch ganz geil fand.
Entschuldigung.
Was?
Das klingt Lobgrade.
Genau. Entschuldigung. Und was ich auch ganz geil fand, was ich im Shift Store entdeckt habe, zufällig, ist, dass die jetzt ein Steel Wallet haben. So ein Steel Backup Ding, wo man wirklich in Stahl auch seinen Seed einhämmern kann. Das ist ganz geil. Ich habe dann direkt mal nachgefragt, ob das jetzt irgendwie ein externes Produkt ist oder so ein eigenes Produkt. Das ist tatsächlich ein hauseigenes Produkt, was sie jetzt auch mit anbieten. Ziemlich cool.
Aber das ist doch schon länger so da, oder?
Ja, mir ist es jetzt erst aufgefallen. Deswegen wollte ich es mal erwähnen. Aber danke, dass du mich darauf hinweist.
Sehr gut.
Lauter Feinde kann man sich für 10% Rabatt mit unserem Gutscheincode 21 bestellen kann.
Das ist eine gute Frage, das müssen wir nochmal klären. Ich glaube, auf die Steel Wallet gilt das noch nicht, aber das können wir vielleicht noch ausweiten, müssen wir mal klären. Genau, okay. Ja, legen wir mal los. Ich habe das mal ein bisschen anders unterteilt heute. Anstatt nur News und Community habe ich mal so Gesellschaft, Community und News draus gemacht, um ein bisschen zu tiefer zu gehen, weil ich wollte mal mit einem Thema anfangen, was irgendwie eher so die gesamte Gesellschaft betrifft und was ja momentan immer wieder am Hochkochen ist, so dieser Battle zwischen Kapitalismus versus Sozialismus. Und das ist jetzt gerade gestern oder vorgestern war es auf Twitter, im deutschen Twitter, ein bisschen aufgepoppt, weil der Hashtag Sozialismus jetzt getrendet hat. Und ich dachte mir, das könnten wir mal ein bisschen zum Anlass nehmen, hier auch über das Thema Sozialismus und Kapitalismus so für 5 bis 10 Minuten zu reden, dass wir da mal auch unsere Meinung rüberbringen können. Ich weiß gar nicht, woher dieser Hashtag, warum der so getrendet hat, aber ich bin auf eine Webseite gestoßen, die wsws.org. Das ist die Sozialistische Gleichheitspartei Vierter Internationale, was auch immer genau das ist, kurz SGP. Und die haben sich quasi das Ziel gesetzt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, was mir aufgefallen ist. Die haben ja doch eigentlich relativ ähnliche Ziele wie wir Bitcoiner auch, die ja eher dem Kapitalismus, viele Bitcoiner, die ja eher dem Kapitalismus gegenüber offen sind als dem Sozialismus. Aber die Ziele sind ja doch die ähnlich, weil ähnlich, sehr ähnliche, weil die sagen halt, es gibt halt extreme autoritäre Herrschaftsformen, die soziale Ungleichheit sozusagen geschürt haben, und gleichzeitig radikalisieren sich die Massen von Arbeitern und Treiben überall auf der Welt einen Kampf gegen den Kapitalismus voran oder gegen diese Herrschaftsformen heran. Und die rufen tatsächlich auch zum Spenden auf, um den Aufbau einer revolutionären Bewegung der Arbeiterklasse zu finanzieren.
Ich halte es ja für ein schweres Gerücht, dass da eine Arbeiterklasse dabei ist, die sowas macht. Aber gut, ich dachte, der Sozialismus letztes Mal in Deutschland hat 1933 getrendet. Man wusste gar nicht, dass der jetzt neu aufkommt.
Meinst du das alte oder das neue Deutschland?
Ja, ich habe das auch gesehen. Ich weiß gar nicht. Also ja, da haben ja einige tolle Tweets drunter gepackt. Unter anderem der Dennis, was ich halt schon bemerkenswert finde, denn das ist ja eigentlich mein Spruch, Dennis, dass die Mauern sich unterscheiden zwischen Sozialismus und Kommunismus. Den hast du von mir geklaut, oder?
Ja, was war denn dein Take da?
Ich habe doch auch gesagt, es kommt immer darauf an, auf welche Seite man erschossen wird. Also im Sozialismus wird man erschossen, wenn man raus will, und in dem Kapitalismus wird man erschossen, wenn man rein will. Je nachdem. Und du hast ja gesagt, die Mauern im Sozialismus werden erbaut.
Ja, die sind nicht da, um neue Sozialismus-Fans von der Einreise abzuhalten.
Genau. So ähnlich. Ich hatte das Gefühl, du hast mir da meinen Take geklaut. Aber gut, das können wir ja später mal klären.
Ja, aber es ist ja schon seltsam, dass Sozialismus, obwohl er nachweislich mehrmals in seiner extremen Form gescheitert ist, immer wieder aufkommt und als die Lösung und von vielen als die Lösung der Probleme, die einzige Lösung für alle Probleme sozusagen gesehen wird. Woran könnte das liegen?
Ich glaube persönlich, dass es schon eine Lösung für manche Menschen ist, auf Kosten anderer zu leben. Definitiv ist das eine Lösung. Oder wenn jemand viel hat und du hast wenig und du möchtest auch von dem viel etwas haben, dann ist Sozialismus definitiv eine Lösung für dich.
Aber oder? Ist das wirklich das, aber nee, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das wirklich das Problem ist, weil warum haben denn Menschen wenig momentan? Ja, vor allem wegen Sozialismus. Weil der Sozialismus ja
aber das wissen sie ja nicht.
Ja, genau, das ist das
aber Problem wahrscheinlich. Guck mal, ich glaube, das fängt nicht mal bei der monetären Frage an. Es gibt eine super Mises Karma-Folge, wo Ben Daniel heißt, der, glaube ich, dieses Problem relativ gut darstellt und beleuchtet. Und ich glaube, wie er, das fängt einfach mit einem Verantwortungstransfer an. Viele Leute haben einfach gar keine Lust, gar keine Zeit, gar keine Muße, sich um essentielle Fragestellungen selber zu kümmern. Und sie sind dafür gerne bereit, jegliche Form von Verantwortung und somit auch Freiheit für ihre eigenen Entscheidungen abzugeben und die in die Hände einer vermeintlich gut im Sinne aller handelnden und agierenden Partei zu legen. Und du hast eben gesagt, wir sind uns im Grunde genommen einig damit, mit den Sozialisten, dass wir autoritäre Herrschaftsformen ablehnen wollen, aber autoritäre Herrschaftsformen ist im Grunde genommen das, worin jeder Sozialismus endet. Also insofern sehe ich überhaupt nicht, dass das ein System ist, was diese Form von Herrschaft ablegt, sondern im Grunde genommen sogar noch befeuert.
Meint ihr, es liegt daran, dass Sozialismus-Fans, dass die sich denken, naja, die Umverteilung, die wird schon irgendwie geregelt, aber sich keine wirklichen Gedanken darüber machen, wer im Endeffekt die Entscheidung über die Umverteilung trifft und wie diese Entscheidungen am Ende wirklich zustande kommen. Dass sie halt einfach nur sagen, ja, das funktioniert schon irgendwie, diese Entscheidungsfindung für die Umverteilung. Und es kann auch so funktionieren, dass da keine zentrale, oder dass die Macht sich nicht zentralisiert und nicht korrumpiert werden kann. Da finden wir Lösungen für sozusagen.
Ja, das Vertrauen und die Hoffnung da rein, dass so etwas eben im Sinne aller funktioniert, dass die ist da. Das ist quasi die Grundlage eines Sich-Einlassens auf das Gedankenspiel des Sozialismus. Aber das, worin das resultiert, sehen wir beispielsweise heutzutage. Ne? Und wahrscheinlich würden viele erstmal sagen, dass das, was ich gleich sage, nicht so ist. Aber ich sehe uns tatsächlich in unserer momentanen Gesellschafts- und politischen Situation viel näher am Sozialismus als an einem echten Kapitalismus.
Mhm. Ja, das ist definitiv so. Und warum Sozialismus nicht funktioniert? Ich fand da so ein Beispiel in dem Kinderbuch Das Gesetz. Ja, wir hatten ja schon mal eine Folge mit den Kinderbüchern und das Buch Das Gesetz fand ich ganz interessant, weil da gab es halt dieses Beispiel, man hat was im Garten und die Nachbarin hat jetzt nicht so viel und man möchte die Tomaten mit der Nachbarin teilen und man gibt sie eben der Nachbarin und das ist ein freiwilliger Transfer. Und wenn die Nachbarin diese Tomaten jetzt einfach nehmen würde, ohne zu fragen, dann wäre das natürlich Diebstahl. Und die Sozialisten glauben, dass wenn eine dritte Partei kommt und sich dieser Früchte habhaft macht und die dann verteilt, dann wäre das kein Diebstahl, sondern Umverteilung. Und da ist, denke ich, das Problem, denn das ändert immer in Autorität. Wie soll es auch anders funktionieren?
Du brauchst eine dritte Partei dafür. Du brauchst einen Dritten, den du vertraust. Und der Dritte kann zwar gewählt sein, aber ist dann trotzdem korrumpierbar, wie wir ja momentan sehen. Also ich meine, das ganze Kapital, so viel Kapital, wie aufgewendet wird, um die Politik zu beeinflussen, das kann man gar nicht mehr in Zahlen beziffern. Das geht in die Multimilliarden rein, wenn nicht sogar Billionen.
Ja, und es stecken immer klare Interessen dahinter.
Ja.
Ja, die Politik in dem Beispiel ist halt der Polizist, der halt hingeht und sich dieser Güter habhaft macht. Und wenn man den halt beeinflussen kann, um dann an der Verteilung zu partizipieren und je nachdem, wie man sich da Vorteile verschaffen kann, dann tut man es halt. Und unsere Vorstellung einer freien Marktwirtschaft ist halt eher so, dass man selber Verantwortung für sich übernimmt und wenn man eben zu viele Güter hat, dann teilt man sie mit den Mitmenschen und das zwar freiwillig. Und einige behaupten ja, das würde nicht funktionieren, weil die Menschen ja von Grund auf anscheinend böse sind. Das sehe ich jetzt zum Beispiel nicht so. Und man sieht es ja auch bei vielen Menschen, die halt reich geworden sind, die teilen eben ihr Reichtum mit anderen und spenden ihr Geld. Also ich denke mal nicht, dass der Reichtum anderer ein Problem in der Gesellschaft ist. Und das sehen eben diese Sozialismus jetzt Befürworter anders. Die Geschichte gibt ihnen da nicht recht.
Ja. Ja, ich wollte zumindest mal ansprechen, dass wir das mal hier kurz durchdiskutieren, weil es auch mal wieder sicherlich neue Hörer gibt, die sich dann wundern, hey, warum sind Bitcoiner immer so ultra radikal, was halt freie Marktwirtschaft angeht und Kapitalismus angeht und kann man nicht irgendwie auch dem Sozialismus gegenüber offen sein? Und ich glaube, wenn man halt einmal verstanden hat, dass wahre Freiheit nur durch ein dezentrales System, was allen gemeinsam gehört und wo keiner aber einen Einfluss drauf nehmen kann, so wie Bitcoin es existiert, also wie Bitcoin jetzt quasi vorhanden ist. Wenn man so etwas in die Politik übertragen möchte, das geht einfach nicht. Du kannst halt nur sagen, okay, es gibt halt freie Märkte, in denen auf Basis von Angebot und Nachfrage agiert wird, aber du kannst halt nicht sagen, du brauchst ein System, wo Produktion, Umverteilung und Ressourcenverteilung aus einer zentralen Instanz koordiniert werden, was hochkomplex ist und dieses hochkomplexe Konstrukt dann auch noch quasi dezentral ist und allen gehört und alle mit steuern können. Das funktioniert halt einfach leider nicht.
Ja, ich glaube auch, es gibt da verschiedene Spielformen von und wir unterhalten oder man kann sich grundsätzlich auch über Graustufen davon unterhalten. Was man allerdings, wenn man in die Geschichte guckt, nicht von der Hand weisen kann, ist, dass jegliche von diesen Spielformen am Ende knallhart in der Wahl zwischen einer freiheitlichen oder eben zwangsgesteuerten Steuerung läuft. Also entweder du hast Freiheit oder Zwang. Das ist ja auch so ein Thema, was wir gerade in dem Interview mit Jörg Hermsdorf, was am Montag rauskommt, auch besprochen haben. Also am Ende landet man immer da, dass es sich zwischen etwas, wo Leute ihr Glück selbst in die Hand nehmen können und auch alle Freiheiten dafür haben, entscheiden können, oder du bist bei etwas, was von einer zentralen Instanz gesteuert und somit auch in letzter Instanz durchgedrückt wird.
Ich glaube auch, das große Problem an der ganzen Geschichte ist dieses Geschichtsverständnis oder besser gesagt, das, was die Menschen für Geschichte halten. Da komme ich wieder zu Clubhouse zurück. Ich fand es ganz interessant. Ich habe mir ein paar von diesen Clubhouse-Räumen angeschaut und zugehört, was die so reden. Und da kommen ja ein paar Geschichten raus, die ja so nie stattgefunden haben. Das beste Beispiel, glaube ich, bei den Bitcoinern ist immer die Tulpenblase. Ne? Da war auch so ein Raum, da hat dann einer gesagt, also wenn wir das nicht regulieren, dann kommen die Menschen und die verzocken ihr ganzes Geld, wie damals in der Tulpenblase. Und der hat das auch noch ein bisschen ausgeschmückt. Das hat sich angehört, als wäre er damals vor 400 Jahren fast dabei gewesen. Und diese Geschichte ist halt erstunken und erlogen und wurde 100 Jahre später aufgeschrieben. Ich glaube, was man so herausgefunden hat, waren da vielleicht maximal 20 reiche holländische Familien aus Amsterdam oder so beteiligt. Aber das war auf jeden Fall keine Blase, wo sich da die ganze Gesellschaft dann beteiligt hat. Das war eher so vergleichbar mit Kunstwerken heute. Ne? Also man sieht ja auch, dass irgendwelche Kunstwerke für Millionen versteigert werden. Das hat aber auch keinen Einfluss auf die Realwirtschaft und hatte es damals auch nicht. Aber religiöse Eiferer 100 Jahre später, die ein Problem damit hatten, dass Menschen ihr Glück versuchen und diese Händler dann großen Reichtum erlangten, die haben dieses Märchen dann erzählt. Und ein zweites Märchen, das ich so interessant fand, war, wir müssten den ganzen Kryptobereich oder Bitcoin regulieren, weil sonst wird das alles wie im Wilden Westen. Ja? Und der Wilde Westen ist ja auch sowas, was eigentlich bei uns durch Hollywood erzeugt wurde. Ne? Was glaubt ihr, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, aber ich frage es trotzdem nochmal. Was glaubt ihr, wie viele Banküberfälle gab es in 40 Jahren Wilden Westen? Wer will? Daniel?
Millionen. Also wenn man den Filmen Glauben schenken mag, dann sind es mehrere Hunderttausende gewesen, locker.
Dennis, was denkst du, wie viel gab es?
Ja, alleine die Daltons haben ja schon 100 gemacht. Also
also es gab in 40 Jahren Wilden Westen 6 Banküberfälle. Und da sieht man mal, also Banken wurden ja ziemlich früh auch gebaut. Also ungefähr das Saloon und die Bank, glaube ich, waren eine der ersten Dinge, die in so einer kleinen Stadt halt gebaut wurden. Und da gibt es auch Untersuchungen, warum es denn so wenig Banküberfälle im Wilden Westen gab. Da gibt es eine Geschichte von Jesse James. Kennt ihr das? Ich glaube auch ziemlich bekannt halt durch Hollywood. Die Jesse James-Bande hat mal eine Bank überfallen und die sind dann da rein und ich glaube, das war Northfield oder so, die Bank in Northfield und die waren 10 Leute, die Bande dann. Und draußen standen ein paar auf ihren Pferden. Jesse James ist rein mit seinem Bruder und noch einem, glaube ich, und wollten dann den Safe öffnen. Der Kassier hat gesagt, er hat den Schlüssel nicht. Dabei war der Safe die ganze Zeit offen. Die haben aber einfach nur nicht probiert, den aufzumachen. Der war die ganze Zeit geöffnet. Dann haben sie den Kassier erschossen und sind dann raus. Was aber in der Zwischenzeit passiert ist, ist, diese Einwohner, die ja ihr Geld in der Bank hatten, die haben halt gesehen, dass die Bank überfallen wird. Und die haben da ja nicht zugeschaut. Die haben ihre Gewehre rausgenommen und haben die Jungs halt von Pferden geschossen, während sie da durch die Stadt geritten sind. Und ich glaube, nur 2 haben überlebt. Und die hat man dann später halt auch noch geschnappt. Aber die anderen haben sie dann auch, die auch noch aus der Stadt gekommen sind, also mit Schussverletzungen, die haben sie auch noch verfolgt und die haben es auch nicht mehr geschafft. Das heißt also, wir kennen aus Hollywood diese Geschichte, dass irgendwie in Hollywood-Filmen wird ja minütlich eigentlich den Bank überfallen, aber in der Realität gab es das halt fast nicht. Ja? Also der Wilde Westen war lange nicht so wild, wie die meisten Menschen glauben.
Wie es in den Filmen suggeriert wird.
Genau. Und das Problem dabei ist mit so einem Geschichtsverständnis, da kommen die Leute halt hin und erzählen irgendwas von Tulpenblasen und irgendwas vom Wilden Westen und das muss alles, da müsste der Staat kommen und das regulieren. Und die Realität sieht halt anders aus. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass aus einem Geschichtsverständnis oder irgendwelchen Geschichten die Leute sich dann irgendwas zusammenreimen, dass man den Staat halt immer braucht.
Man könnte auch sagen, es wird quasi ein Narrativ geschaffen, um die Geschichte, die man erzählen will, quasi mit Fakten zu untermauern, die vielleicht so gar nicht da sind. Womit wir beim nächsten Thema wären, nämlich einem Projekt, was sich quasi dem Kontern des Energieverbrauchs beziehungsweise auch CO2-Footprints, den Bitcoin hat, widmet. Und da wären wir bei dem Projekt Net Positive Money, was so ein bisschen vom Stefan, der auch beim Honigdachs-Podcast dabei ist. Liebe Grüße auch, Shoutout an dieser Stelle an den zweitgrößten deutschen Bitcoin-Podcast.
dafür werden wir gegrillt.
Einer seid nieb. Oh je, das wird Ärger geben.
Ich habe nur Bezug auf das Intro genommen, ja, also genau, aber mag da einer von euch ein bisschen mehr zu erzählen?
Ja, wir haben eine Diskussion auch mit Stefan gehabt und auch mit Ruzoll, der auch mit dabei war, im Konsens-Nonsens-Kanal. Und ich muss sagen, ich persönlich würde jetzt nicht mitmachen. Ne? Ich persönlich halte es nicht für sinnvoll, meinen CO2-Fußabdruck, den ich durch Bitcoin produziere, zu kompensieren. Da ich glaube, dass das erstens natürlich das CO2-Problem übertrieben dargestellt wird und immer noch kein klares Argument dafür oder gegen CO2 gefunden habe. Also ich bin da immer noch zwiegespalten, ob wir wirklich ein Problem haben oder nicht. Und selbst wenn wir sagen, wir haben ein Problem und wir wollen den CO2-Fußabdruck verringern, dann passiert das mit Bitcoin. Die Incentives sind so strukturiert, dass es passiert. Das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Und ich habe ja auch zwei längere Artikel darüber geschrieben, warum ich davon überzeugt bin, dass der CO2-Fußabdruck von Bitcoin erstens sich nicht nur verringert, sondern zweitens, dass Bitcoin auch dafür sorgt, dass der CO2-Fußabdruck der gesamten Energieproduktion oder Energiekonsum und Stromproduktion auf der ganzen Welt reduziert wird durch Bitcoin, weil nämlich die Forschung und Entwicklung von Erntemethoden, um erneuerbare Energien in Strom zu verwandeln, durch Bitcoin vorangetrieben werden. Aber ich finde es trotzdem cool, dass es das Projekt gibt und es gibt genug Leute, die da andere Meinung sind und sagen, hey, ich hinterlasse durch das Bitcoin-Halten einen CO2-Fußabdruck und möchte den kompensieren, dann bietet halt Net Positive Money die Möglichkeit, dass man da erstmal einen Rechner hat, in dem man kalkulieren kann, was ist denn eigentlich der Fußabdruck, den ich produziere, was müsste ich dafür zahlen, basierend auf dem Anteil, den ich am Gesamtnetzwerk halte, also mein Share aus 21 Millionen oder wie viel aktuell gemeint sind, glaube ich, ist die Grundlage. Und dann bieten sie auch Vorschläge für Ideen und Konzepte und Fonds, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also Zertifikate, wo man quasi sein Geld hingeben kann und das Geld dann von anderen wiederum ausgegeben wird, um CO2 aus der Luft rauszuholen.
Hat da mal jemand den Fußabdruck von Michael Saylor eingetragen?
Das wäre mal interessant.
Also Stefan, ich möchte jetzt erstmal, dass der Michael Saylor seinen Fußabdruck da, weil das neben dem Fußabdruck von Michael Saylor sehen unsere Fußabdrücke halt verschwindend klein aus. Oder?
Ich habe ja auch definitiv. Also ich meine, wir haben auch die Diskussion gehabt, warum hat denn zum Beispiel Elon Musk 100 Millionen, nicht 100 Millionen in solche Projekte investiert und stattdessen 100 Millionen X-Price aufgesetzt, um halt den CO2, um Technologien zur Verringerung der CO2-Gehalts in der Luft zu verringern. Also in die Forschung sozusagen investiert. Und ich glaube, das ist genauso gut. Also was Elon da gemacht hat, ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Er hat gedacht, okay, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich 1,5 Milliarden Bitcoin kaufe und ich muss da irgendwie was für tun, damit das halt auch dem Image von Tesla passt. Also setze ich einen Preis von 100 Millionen aus für die Forschung von Technologien rund um erneuerbare Energien.
Also ich muss zu dem Net Positive Money sagen, es ist einfach, es hat alle Kriterien erfüllt. Es ist freiwillig, es ist privat gestartet worden von der Community, Open Source. Es ist einfach ein klasse Projekt. Wenn es jetzt vom Staat aufgesetzt werden würde, dann hätte ich da ein Problem damit. Aber solange das von der Community kommt, ist es sicherlich ein super Projekt. Und jeder, der meint, da will er mitmachen, der sollte da mitmachen.
Absolut,
aber,
genau.
Aber apropos Start, also ich würde sagen, diese Seite hat es geschafft, wenn sie von Robert Habeck und Anton Hofreiter in einem im Zusammenhang mit einer Forderung nach einer CO2-Steuer für Bitcoin-Halter erwähnt wird. Das muss das Ziel sein.
Ja, cool. Bleiben wir mal direkt innerhalb der deutschen Community und auch beim Honigdachs-Podcast. Wir haben es schon mal erwähnt, aber ich finde, es ist nochmal eine Erwähnung wert, weil wir kommen jetzt hier in die finale Runde rein. Und zwar das Magic Future Money Projekt von Friedemann, auch bekannt als Coinsbondland auf Twitter und auch bekannt von einigen Artikeln auch im Spiegel, glaube ich, schreibt er, ne?
Die einzig oder guten Bitcoin-Artikel im Spiegel.
Ja.
Wahrscheinlich auch die einzig guten Artikel überhaupt im Spiegel sind von Friedemann.
Genau. Und Co-Host vom Honigdachs-Podcast, dem zweitgrößten Bitcoin-Podcast, deutschsprachigen Bitcoin-Podcast.
Das wird uns so auf die Füße fallen.
Aber guck mal, wir können ja zumindest schon mal lobend sagen, dass die Honigdachs-Jungs so produktiv sind und so mit uns allen voraus, dass sie jetzt auch noch neben dem zweitgrößten deutschen Bitcoin-Podcast jeweils einen Side-Hustle starten und noch mehr Themen in dem Space vorantreiben. Also großes Lob an mega alle cool. Jungs, die beim zweitgrößten deutschen Bitcoin-Podcast dabei sind.
Boah, das wird uns so, das wird so Ärger geben. Also wir könnten es vielleicht auf die Folgenanzahl reduzieren, oder? Wir haben mehr Folgen, wie die da. Das gibt, das kann man nein, nicht Markus, bestreiten.
Du musst das verstehen. Zahlen sind scheißegal. Wir schaffen hier jetzt das Narrativ, dass wir der
genau, größte sind. Ganz genau. Der Dennis hat sofort durchschaut. Genau, auf jeden Fall zurück zum Thema. Magic Future, The Magic Future Money ist quasi ein Schreibwettbewerb. Da könnt ihr Geschichten schreiben, die sich irgendwie um Geld drehen, die vor allem um die Zukunft des Geldes drehen und könnt die dann einreichen. Das können alles Mögliche an Geschichten sein. Da muss Geld drin vorkommen, muss aber auch nicht drin vorkommen. Also kann Geld drin vorkommen, muss aber nicht unbedingt drin vorkommen. Es kann auch einfach nur sein, dass irgendwie Konsequenzen aus bestimmten Verhalten von Geld da drin beschrieben wird. Kann ja auch zum Beispiel sowas sein. Ich war zum Beispiel früher ein ganz, ganz großer Fan von Freigeld und der Freiwirtschaft nach Silvio Gesell und einer Möglichkeit, also ich hatte immer so diese Idee, können wir nicht ein Geld schaffen, wo jeden Monat einfach neue Geldscheine produziert werden und ein Drittel dieser neuen Geldscheine gehen an den Bürger, an jeden Bürger und werden gleichmäßig auf alle Bürger verteilt, ein Drittel gehen in so ein Fund, mit dem man die Umwelt wieder aufblühen lassen kann und das letzte Drittel geht in die Finanzierung von Staat und Verwaltung. Und damit natürlich irgendwie nicht unendlich viel gedruckt wird, verliert das Geld einfach, wenn man es nicht ausgibt, am Ende des Monats an Wert oder wird quasi reduziert in der Menge. Was natürlich dann auch ein Anreiz dazu ist, nicht zu sparen, sondern es zu verteilen. Und das kann ja auch so eine Geschichte sein. Also wenn jemand so eine Idee hat, schreibt das ruhig da rein. Weil es geht nicht darum, ob es richtig oder falsch ist. Es kann einfach nur eine coole Geschichte sein. Das wird dann von einer Jury bewertet. Und dann werden die Geschichten zusammen in einem Buch veröffentlicht. Und jede Geschichte, die veröffentlicht wird, für die erhält der Autor 1 Million Satoshis.
Also so viel, wie wir auch rausgeben. Der Preis ist in Satoshis. Der Preis ist in Satoshis nominiert. Gell? Das ist halt
ja.
Denominiert so.
Denominiert halt 1 Million Satoshis, genau, das haben sie von ein paar Firmen eingesammelt und auch ein paar wohlhabende Bitcoiner haben sich daran beteiligt, um da das Preisgeld zusammenzustellen. Und es gibt auch natürlich eine Bitbox 02 dazu, damit man hier 1 Million Satoshi auch sicher aufbewahren kann. Eins seines Schlusses ist übrigens der 31.3., also wenn ihr noch nicht angefangen habt zu schreiben, dann solltet ihr jetzt euch spätestens Gedanken machen und vielleicht nächste Woche mal anfangen.
Ja, sehr cooles Projekt. Das eine ist der Schreibwettbewerb, den hast du ja schon erwähnt. Und das andere ist auch noch der dazugehörige Podcast, bei dem Friedemann Interviews mit allen möglichen Leuten nicht zum Thema Bitcoin macht, aber generell Geld. Und diese Woche gab es ein Interview zum Thema Vollgeld. Und das fand ich auch sehr hörenswert. Also auch da leistet Friedemann ganze Arbeit und sind gute Episoden dabei.
Mit wem war das fürs Vollgeld?
von dem oder einem Vorstandsmitglied des Vereins Monetative. Mhm. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, tut mir leid, aber
Monetative,
ja, war sehr hörenswert.
Davor war ja ein Interview mit Attac, mit einem Mitglied von Attac, von dieser, das habe ich gehört, ja. Das hört sich immer alles ganz nett an, was die sagen, gell? Aber am Ende wollen die halt nicht Bitcoin, sondern die wollen halt eine Zentralbank, die sie kontrollieren.
Fand ja, wobei in dem Interview zum Thema Vollgeld merkt Friedemann auch an, und den Schnipsel fand ich richtig gut, deshalb habe ich den auch auf Twitter geteilt, dass im Grunde genommen solche Initiativen wie Attac, die beispielsweise wie heißt die Steuer nochmal? Diese Transaktionssteuer, fordert, dass die in der ganzen Zeit, wo sie versuchen, das politisch motiviert durchzubringen, sich dafür einzusetzen, dass auch sowas was wird, dass sie im Grunde genommen sich an den Mühlen aufgerieben haben und dann so etwas daherkommt wie Bitcoin, was frei, offen, permissionless ist, und das schafft es dann halt, wahre Revolution und Fortschritt zu machen, parallel zum bestehenden System und unabhängig davon, ne? Und das ist, finde ich, eine wichtige Anmerkung und quasi ein großer Zuspruch an Bitcoin und im Grunde genommen auch eine Bestätigung dessen, dass man eben nicht versuchen sollte, sich im aktuellen System abzukämpfen, wenn man doch eben einfach friedfertig an einer parallelen Alternative arbeiten kann.
Finanztransaktionssteuer, genau.
Jetzt habe ich's. Danke sehr.
Also, ja. Ich fand die Interviews auch gut. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Initiative. Und das ist ja auch der Anlass der Initiative, um halt ein Connect herzustellen zwischen denen, die sagen, Bitcoin ist die Lösung, und denen, die sich Sorgen um Bitcoin machen und andere Visionen dafür haben, wie die Lösung aussehen können. Aber alle sind sich irgendwie einig, dass das Geld, so wie es aktuell existiert, nicht auf Dauer funktionieren kann und kaputt gehen wird und dass was passieren muss. Und da mal über so eine Aktion halt alle an einen Tisch zu bringen, zusammen mit den Bitcoinern, finde ich ziemlich gut gelungen.
Und ich fand es auch gut, dass zum Beispiel bei dem Interview mit Attac Bitcoin gar nicht gefallen ist. Also wurde kein einziges Mal erwähnt. Ich hätte die Meinung von Ihnen zu Bitcoin schon noch interessiert, aber die haben das zum Beispiel auch so gesehen, die wollen ja auch sowas wie der People's Money, aber die wollen eine Zentralbank, die vom Staat kontrolliert wird. Was ich schon komisch finde, also diese Vorstellung, dass das nicht schief gehen könnte.
Ja, da steht auch ähnlich wie beim Thema Sozialismus eingangs halt wieder dieser Vertrauensvorschuss dahinter, dass so etwas ja funktionieren kann, wenn man nur fest genug daran glaubt, dass da fähige und kompetente Leute sitzen.
Und vor allem ehrliche Leute.
Ja, richtig.
Dran sitzen, ja, und wirklich jeder Versuchung widerstehen können. Ja, cool. Okay. Dann gab es kurzfristig hatten wir einen Rekord hier in Deutschland, und zwar die meisten Bitcoin-Nodes, Public Bitcoin-Nodes, die auf bitnodes.io gelistet waren. Da war Deutschland kurzfristig an erster Stelle, ich glaube über 5-6 Tage. Mittlerweile sind wir wieder auf Platz 2 abgerutscht, und jetzt ist USA wieder Nummer 1. Ich glaube, die wollten sich das von unserer deutschen Bitcoin-Community nicht bieten lassen und zeigen, dass sie da noch ein bisschen mehr Macht und Power haben. Aber wir sind ja nicht umsonst der größte deutschsprachige Bitcoin-Podcast und sorgen jetzt dafür, dass ihr alle einen Fullnode laufen lasst und am besten auch noch publicly listed, damit wir wieder auf Platz 1 kommen.
Ja, ich glaube, es gibt weiterhin durchaus Gründe dafür zu glauben, dass wir Nummer 1 sind, und das macht die Statistik nur noch besser, denn ich gehe davon aus, dass der Wert von Public Nodes aus Deutschland einfach nur abgefallen ist, weil noch mehr Leute sich dazu entschieden haben, ihren Node Tor Only zu betreiben und da dann überhaupt gar nicht mehr herausgefunden werden kann, aus welchem Land das stammt oder wo wer sitzt.
Aber ist das wirklich ich habe auch schon gehört, dass die Statistik irgendwie nicht so ganz stimmen kann, aber gut. Das liegt wahrscheinlich hauptsächlich an uns, an unserem Podcast und an Sei kein Holger, dass wir da die Statistik
so. Ich habe meiner Frau da nämlich auch von erzählt, als Deutschland Platz 1 übernommen hat. Und da habe ich auch davon erzählt, dass es mittlerweile sogar ein Meme gibt und dass wir mit diesem Podcast wahrscheinlich gar nicht so unbeteiligt daran sind, dass Deutschland vorne mit dabei ist und dass viele einfach kein Holger sein wollen.
Ja, so schaut's aus. Dann habe ich, wir bleiben mal noch in der deutschen Community, ist zwar nicht ganz Community, aber ich habe es zumindest in den deutschsprachigen Medien entdeckt und das ist so außergewöhnlich, weil normalerweise die einzigen guten Artikel, die kommen so vom Friedemann, also vom Correspondent. Und dann haben wir natürlich so diese eher Preisartikel vom Daniel Eckert, wo wir auch immer hoffen, da mal was anderes zu sehen. Und das ist jetzt mal ein Artikel, den hätte Daniel Eckert sich tatsächlich zu Vorbild nehmen sollen. Der ist jetzt nicht in der Welt erschienen, leider, aber in der Zeit. Und zwar hat eine Korrespondentin, eine Wirtschafts- und Finanzkorrespondentin aus New York, hat eine Kolumne geschrieben. Und die Kolumne heißt wie heißt die jetzt nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Genau, Leitwährung Bitcoin heißt die einfach nur. Leitwährung Bitcoin. Und inhaltlich geht es im Endeffekt darum, dass Bitcoin tatsächlich das Potenzial hat, dem US-Dollar den Rang als Leitwährung abzulaufen, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist. Und das halt in der Zeit veröffentlicht, ziemlich cool. Ja, ich würde sowas gerne auch mal von Eckart sehen in die Richtung.
Ja, wir sind ja gerade. Wir sind ja gerade im Daniel Ecker Bärenmarkt, sorry, der muss ihn noch rein. Also.
Ja, er fordert von uns ja im Grunde genommen auch verständlicher gegenüber No-Coinern oder Pre-Coinern zu werden, also Begriffe zu erklären, was wir ja, also dieser Bitte sind wir ja auch durchaus schon in ein paar Folgen nachgekommen. Dann lass uns doch unsererseits auch die Forderung an ihn formulieren, dass er doch seinen Lesern die all die Dinge, die diesen Preisanstieg, über den er primär schreibt, rechtfertigen, auch näher bringen soll. Habe ich ihn ja auch schon in zahlreichen Tweets drum gebeten, aber ja, vielleicht, wenn du das hörst, Daniel, let's go.
Es gab ja heute auch, ja, es gab heute im Clubhaus auch eine Gruppe, die hieß Daniel Eckert Bärenmarkt, oder? Bitcoin Bärenmarkt. Weiß auch nicht, wer die gegründet hat.
Da warst aber auch nur du drin, oder?
Nein, da waren auch andere Leute drin, also war ich nicht der Einzige.
Gut, apropos andere Leute, man kann dann ja auch nochmal anschließend an den Zeitartikel ein Shoutout an scheinbar doch irgendwie auch vernünftige Autoren bei der Zeit richten. Also es scheinen da auch Leute zu sitzen, die einen Plan haben, also nicht alle schreiben so einen Quatsch wie Marc Schieritz beispielsweise, der heute auch wieder einen Artikel rausgetan hat, bei dem es um das Thema bevorstehende Inflation ging, wo diese noch nicht mal abgestritten wird, dass das kommen wird. Aber es gibt ja eine Lösung dafür. Also wenn die Inflation allzu stark wird, dann regelt sich das seiner Vorstellung nach darüber, dass die Zentralbanken einfach den Zins anheben und dann ist das Problem vom Tisch.
Und keine neuen Probleme entstehen.
Nee.
Ach so. Das ist ja genial.
Ja, ich habe ihn auch gefragt, ob er das im Hinblick auf die Geldpolitik der vergangenen paar Jahre und auf die massiv zugenommene staatliche Verschuldung denn A für ausgeschlossen, B absurd oder C absolut undenkbar hält, dass das eintritt. Er hat noch nicht geantwortet. Mal sehen.
Oh, das ist auch, ja, das ist aber wirklich eine Witzfigur. Also der ist wirklich übel. Ja, was der so von sich gibt. Also nicht nur Bitcoin, sondern auch sonst seine Artikel sind ja unterste Schublade. Also das ist, witziger Kerl.
Ja gut, aber scheinbar scheint sowas ja unredigiert rauszugehen bei der Zeit. Also der Journalismus ist auch nicht mehr das, was er mal war.
Ich bin mir nicht sicher, das ist auch wieder so ein Ding, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Journalismus jemals irgendwie die Leute gut informiert hat. Wenn man so in die Vergangenheit schaut, kann mich noch an ein Zitat von Ludwig von Mises erinnern, der damals den Journalismus kritisiert hat für seine Art, mit den Mächtigen verbündet oder ein Bündnis zu schließen. Das scheint also früher auch nicht anders gewesen zu sein wie heute. Es ist halt jetzt die Frage, ob der Journalismus jetzt erst schlecht ist oder schon immer scheiße war. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, erst zweitere.
Schwer zu sagen. Naja, gehen wir zurück zur deutschsprachigen Community. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, habt ihr das auch gesehen, mir ist, also in letzter Zeit kommen mir immer mehr deutsche Bitcoin, deutschsprachige Bitcoin-Plebs unter die Augen, denen ich natürlich auch sofort folge, weil sie mit unglaublich geilem Content oder coolen Kontern auf kritische Tweets auffallen. Und ich muss sagen, das finde ich eine ziemlich geile Entwicklung. Also ich habe in den letzten 2 Wochen so vielen neuen Bitcoinern gefolgt wie, keine Ahnung, schon eigentlich noch nie in meinem Leben. Habt ihr es auch gemerkt?
Ja, definitiv. Also ich habe diese Woche ja auch einen Teilnehmer unserer Community empfohlen, weil er mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Den Handle können wir in den Shownotes vielleicht auch verlinken. Mir ist das aufgefallen, weil ich in letzter Zeit, weil ich zwischendurch immer die BTC-Pay-Server-Tests laufen lassen muss und dann Zeit habe, dann suche ich auf Twitter immer nach deutschsprachigen Tweets zum Thema Bitcoin und konter da den ganzen FAT, der entsteht. Und genau das hat der Junge nämlich auch gemacht. Und ich finde das so genial, wenn sich Leute irgendwie die Zeit nehmen, ruhig und sachlich mit Leuten zu argumentieren, darauf einzugehen und diese Kritik, die oftmals einfach rausgehauen wird, dann zu kontern und deren Lesern dann die Chance zu geben, eine vernünftigere Alternative zu so einer Quatschsichtweise, wie sie oftmals propagiert wird, rauszuhauen.
Ja. Anfangs habe ich mich angesprochen gefühlt, Dennis, aber dann hast du ruhig und sachlich gesagt, dann war ich dann raus. Ja,
genau, also diesen jungen Mann, der da hilft, ruhig und sachlich mitzuarbeiten an vorderster Aufklärungsfront, den will ich auch stark abgegrenzt zu dem, was du machst, sehen.
Okay. Ja. Mach mal weiter, sonst geht es nicht gut
für mich. Ja, aus. Genau. Also was ich würde gerne mehr deutschsprachigen Bitcoinern folgen, vor allem auch den Leuten in unserer Community. Also wenn ihr auf Twitter aktiv seid, dann postet doch euer Twitter-Profil mal in die Gruppe rein. Oder noch besser, was ich mir überlegt habe, wäre es nicht cool, einfach mal auf Twitter zu twittern, #ichbinbitcoiner und dann den Tweet in der Gruppe zu verlinken, weil dann bekommen wir alle irgendwie so einen Überblick darüber, wer als Bitcoiner alles in Deutschland aktiv ist und wem man folgen kann und können uns alle gegenseitig folgen und bekommen damit auch besser mit, was im deutschen Bitcoin-Twitter-Umfeld passiert.
Hashtag schlechter Obsec.
Ja, man sollte natürlich offen dafür sein, ne? Also ich meine, Dennis, wir beide sind da eh schon unten durch. Markus achtet da noch ein bisschen auf seine Obstacle, aber man kann ja auch mit einem anonymen Twitter-Account reingehen und einem anonymen, synonymen Twitter-Account, einem synonymen Telegram-Account. Also je nachdem, wie offen ihr seid.
Grundsätzlich würde ich das sowieso jedem raten, nicht mit seinem richtigen Namen auf dem Internet unterwegs zu sein. Egal ob Twitter oder irgendwas, das geht halt auch niemandem was an. Und deshalb.
Ja, vor allem, wenn man so aggressiv ist wie du.
Das ist ja auch sowieso. Ich bin auch der Auffassung, dass ja im Grunde genommen jeder Bitcoiner ist. Die meisten wissen es nur noch nicht. Und vielleicht können wir das auch eher dann lieber so machen, OBSEC-Warender, dass die Leute, die gegen Bitcoin sind, einfach sowas twittern wie #ichbinzentralbankfan oder so.
Das wäre auch super, ja. Wie können wir die jetzt nur erreichen und denen die Aufgabe geben?
Also ich bin ja. Bitcoiner, soll ich jetzt twittern oder wie immer?
#ich twitter ich das Bitcoin. Jetzt gleich, genau. Ich twitter das jetzt gleich mal und poste es auch mal in die Gruppe rein, weil wer mir noch nicht folgt aus der deutschsprachigen Community, dann wissen die auch Bescheid und ich würde mich freuen, wenn alle anderen das auch machen, sodass wir da einfach auf Twitter auch unser Netzwerk erweitern können. Cool. Dann gab es so eine News, die aufgepoppt ist. Erstes deutsches börsennotiertes Unternehmen kauft Bitcoin. Wenn man dann allerdings ein bisschen näher hingeschaut hat, dann war das leider eher so ein bisschen armselig. Also kann man eigentlich komplett ignorieren, das kann man eigentlich noch gar nicht zählen. Das ist so eine Hülle, so eine Unternehmenshülle, die auch erst letztes Jahr an die Börse gegangen ist, ein bisschen Kohle eingesammelt hat, um dann halt in Cannabis-Startups und Unternehmen zu investieren und Mehrheitsbeteiligungen daran zu erwerben, um damit quasi eine Cannabis-Infrastruktur in Deutschland aufzubauen. Das Ganze ist von einem relativ jungen Kerl noch gemacht worden. Das ist so Lars, ich weiß gar nicht mehr, Müller heißt er, glaube ich. Ist früher Digitalnomade gewesen, so ein E-Commerce-Hippie, ganz viele so E-Commerce-Projekte gestartet. Hat eine mega Shitcoin-Phase gehabt, wo er nur Shitcoins getwittert hat und hat auch eine üble Shitcoin-Konferenz mit Julian Hosp gemacht 2018. Und auf LinkedIn sind irgendwie 4 Mitarbeiter gelistet, aber 3 haben im Profil was anderes stehen, also scheinen Investoren zu sein. Also ich würde das jetzt noch nicht so als erstes deutsches börsennotiertes Unternehmen geht in Bitcoin reinzählen, weil das ist ist einfach an vielen Stellen ein bisschen zu klein und geht so ein bisschen in die falsche Richtung. Ich meine, die wollen ja auch in Cannabis investieren und nicht in Bitcoin.
Ist noch nicht unser MicroStrategy hier.
Nee, ich weiß es, die kommen nicht mal an eine wahrscheinlich, ich bin mal gespannt, was dann im nächsten Quartalsbericht drinsteht, aber die werden vermutlich auch nicht mal an den Markus Wahl rankommen, geschweige denn mal gucken, ob sie überhaupt einen Bitcoin drin haben dann, aber wurscht, werden wir sehen. Gehen wir mal zu den spannenden News über, die es global gab, und zwar, das habe ich gesehen, Jack Dorsey hat sich mit Jay-Z zusammengetan.
Und eine gar nicht mal so kleine Summe von Bitcoins in die Hand genommen, um vor allem in Afrika das Thema Development Grants voranzutreiben. Ne? 500 Bitcoin insgesamt nehmen die beiden in die Hand. Und ja, das ist gar nicht mal so wenig und schön zu sehen.
Und vor allem zum heutigen, also heutiger Kurs von 500 Bitcoins sind übrigens 21 Millionen Euro.
Oh, cool.
Ja,
was ist der geil, heutige oder? Kurs? Was ist der heutige Kurs?
Weiß ich gar nicht. Ich habe eben nachgeschaut und habe 500 Bitcoin eingegeben. Da sind wir 50.000 irgendwie um den Dreh rum, ne?
52.000 sind wir schon.
52.000.
Okay. Das ist ja geil.
Genau, oder 25.500 Millionen US-Dollar. Die suchen jetzt aktuell 3 Board-Member, um den Fund zu verwalten. Und tatsächlich haben auch deutsche Medien darüber berichtet, auch gar nicht mal so, also gar nicht mal kritisch, sondern einfach nur neutral, nämlich NTV.
NTV, jawohl. Die hatten doch auch irgendwas über, die haben einen richtig üblen Bericht über Bitcoin gehabt letztens, oder? Kann das nicht sein?
Das war ich habe viele üble Berichte, deswegen war ich auch verwundert, dass der so neutral ist.
Okay, gehen wir weiter, und zwar BottlePay, von denen wir schon sehr, sehr oft hier mit Ankündigungen einer Beta und weiteren Ankündigungen einer Warteliste und so gesprochen haben. Die gibt es nun endlich, beziehungsweise auch da jetzt noch nicht in Deutschland, aber in UK sind sie gestartet. Was macht BottlePay? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann gehen die jetzt neben diesen ganzen Social Features, die sie auch bieten, in so eine Richtung, wie Strike das auch macht, stimmt's?
Ja, so habe ich es auch verstanden, ja.
Ja, so würde ich auch
Strike,
sagen.
Strike-Konkurrent oder
was genau, ich also so die sehen sind, kann. Die sind, ich glaube, der einzige Unterschied ist noch, dass sie Full Custody sind. Und Strike ist, glaube ich, nicht unbedingt Full Custody. Und je nachdem, ich glaube, wenn du Fiat hältst schon, aber wenn du Bitcoin über Lightning hältst, dann sind sie, glaube ich, nicht Custody. Und sie haben Fiat On- und Off-Ramps mit drin, was sie ja früher nicht hatten. Du musst dich auch voll KYC'en, um da einen Account zu bekommen. Also die haben mehr sowas wie so ein, das soll sich ein bisschen, also auf ihrer Website, laut ihrer Website soll sich ein bisschen anfühlen wie ein Bankaccount, ohne dass es halt wirklich ein Bankkonto, ohne dass es wirklich ein Bankkonto, eine Bank dahinter ist. Aber klar, ich meine, mit Full Custody und KYC bist du halt sehr banknah, aber dieses Bezahlung an Social-Media-Profile und sich über Social-Media-Profile da connecten, um sich gegenseitig Zahlungen zu schicken, das ist schon eine ziemlich coole Angelegenheit.
Wobei mich das eigentlich so ein bisschen wundert, weil eben genau nicht Full KYC zu machen und Custodian zu sein, das war ja der Grund, warum sie das ursprüngliche BottlePay-Projekt mal eingestellt haben, ne?
Ja, sie waren ja da Custodian und hatten das Problem, dass sie als Custodian quasi regulieren mussten und KYC machen mussten und da auch dann Probleme mit dem Regulator bekommen haben und dann das Projekt erstmal eingestellt haben.
Genau, das war ja zu der Zeit, wo dann auch Bitter dicht gemacht hat mit den ganzen Updates, AML5 und sowas, ne? Mhm.
Ganz genau.
Sparrow Wallet haben wir als nächstes. Hast du das aufgeschrieben? Hast du den Guide gelesen, Daniel?
Ich habe den gelesen und ich habe mal so die Übersicht mal zusammengefasst. Also es ist ganz cool, die haben so einen Guide zusammengeschrieben, wie verwahrt man Bitcoins am besten auf? Natürlich anhand der Sparrow Wallet. Und haben da 3 Szenarien, einmal so ein Beginner-Szenario, ein Intermediate-Szenario und ein Expert-Szenario. Und schreiben auch dazu, okay, für was für einen Betrag geht man dann welches Szenario an? Was ist der Server-Typ? Was ist das für ein Wallet-Typ? Und wie privat ist das Ganze? Je nachdem, was man da für Anforderungen hat, sucht man sich halt einen raus und folgt dann dem Guide. Der ist auch sehr, sehr simpel gehalten, sehr einfach gehalten. Ist aber, also ich meine, da steht für uns jetzt nichts Neues drin, ist aber für Einsteiger, glaube ich, sehr hilfreich.
Wieso steht da eigentlich bei Intermediate, also bis 100.000 Dollar, Private Bitcoin Core und Single Sig und dann bei Expert Private Electrum. Wieso
ja,
Expert
weil, Private Electrum? Weil du kannst, du also das Deconnect mit einem Electrum-Server ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer als mit Bitcoin Core. Aber das ist, das haben sie ja, ich glaube, das war vor ein paar Monaten, da haben sie ja released, dass man sich nicht nur, also ursprünglich war ja nur Electrum und dann haben sie ja released, dass man sich auch zu Bitcoin Core connecten kann. Und Bitcoin Core reicht ja für kleine Applikationen aus, aber wenn du jetzt halt ein bisschen professioneller das angehst und größere Voluminas und auch Traffic handeln möchtest, dann macht es halt so ein Indexing-Dienst wie Electrum als Server im Hintergrund schon absolut Sinn, um schneller halt die Wallets auslesen zu können und Aktivitäten auslesen zu können.
Genau, ich glaube.
Das ist so der Hintergrund da.
Ja, ich glaube, dass das Nutzen des Index da der ausschlaggebende Punkt ist.
Mhm. Mhm. Weil ich würde grundsätzlich Bitcoin Core halt nutzen, weil es halt einfach viel einfacher ist. Und ich glaube, für uns ist die Zeitersparnis hier ja nicht ausschlaggebend, oder?
Nee, für uns nicht. Deswegen, also die Grenze da bei $100,000 zu setzen, ist, glaube ich, auch Blödsinn. Und natürlich könnte man auch sagen, ich mache Private Bitcoin Core mit einem Multisig, geht genauso. Also ich meine, der Unterschied, ich glaube, der Unterschied ist zu Spectre ist halt wirklich, dass Spectre ein Interface für Bitcoin Core ist, während halt hingegen Sparrow Wallet eigene Logiken hat und dann eine Schnittstelle entweder zu Electrum oder zu Bitcoin Core hat, um die Blockchain-Informationen zu erhalten und auch zu publishen zu können.
Also ich finde ja, Sparrow ist beispielsweise noch nicht mal der große Unterschied, weil die haben ja alle einen Umbrell oder Raspi Blitz laufen, also alle bis auf Holger. Und die haben dann ja quasi schon ihren privaten Index.
Electrum auch, ja. Also da kann man sich dann direkt zu seinem privaten Electrum-Server connecten. Also ist direkt Profi.
Also genau, die haben ja alle auch über 100.000 US-Dollar, Entschuldigung.
Sowieso. aber ich fand die Sparrow-Wallet eigentlich richtig gut und ich benutze auch. Also mir gefällt es vor allem, dass du halt die Transaktion so sehen kannst, ne, wie sie sich aufbaut und die geben dir halt viel mehr Hintergrundinformationen. Ja, und ich benutze es halt als Verbindung zu Bitcoin Core. Aber es ist eine super, super Wallet. Also wirklich kann ich nur jedem empfehlen. Klasse gemacht, auch gutes Grafikinterface und allem. Also wirklich, ja. Ich empfehle sie ja immer wieder weiter. Ich weiß es nicht, ob viele Leute die nutzen. Nutzt ihr die? Benutzt ihr die manchmal?
Ich nutze nicht, ne, ich nutze Spectre.
Man kann sie aber auch gut parallel dazu einfach ausprobieren. Also ich habe das neulich mal durchgespielt, weil wir bei BTC Pay beispielsweise auch den Wallet-Import gerade überarbeitet haben und ich mir angucken wollte, wie Sparrow das macht. Und Sparrow macht das sehr gut und man kann im Grunde genommen einfach auch seine eigene Wallet, die man beispielsweise in Spectre hat, aus Spectre exportieren und dann in Sparrow importieren, um sich das mal anzusehen.
Cool. Okay, was haben wir als nächstes? Was steht hier? Investment Arm von Morgan Stanley. Was ist da passiert?
Ja, die Investment Company von Morgan Stanley, Counterpoint Global heißt sie genau, die verwalten 150 Milliarden US-Dollar und die haben gesagt, dass sie gerade sich anschauen, wie man am besten eine Exposure in Bitcoin bekommt und analysieren die Möglichkeiten, sagen aber, dass sie noch den Segen vom Konzern benötigen und aber auch natürlich auch von den Aufsehern, dass sie in Bitcoin reingehen dürfen. Aber da stehen potenziell 150 Milliarden bereit, in Bitcoin zu fließen.
Aber die werden doch jetzt bald entlassen, die Leute, oder?
Noch haben sie ja genug rumliegen, die verwaltet werden müssen.
Ja, aber Jamie Dimon hat gesagt, wenn irgendjemand von Morgan Stanley hier was investiert, oder ist der schon von, sage ich da irgendwas Falsches? Jamie Morgan, ne? Ach, scheiße, ich hab's. Okay. Morgan Stanley, ähnlich, JP Morgan. Das müssen wir rausschneiden. Ne? Aber egal.
Das wird hier rausgeschnitten. Dann gab es noch eine Bitcoin-Transaktion und zwar 5 Milliarden US-Dollar. 5 Milliarden US-Dollar wurden im Block 670898 gemeint. Und was meint ihr, wie hoch lag die Gebühr, um 6 Milliarden Dollar zu verschicken?
Ja, $18.52.
Richtig.
Ich habe es richtig abgelesen.
Versuch das mal mit einer Bank. Am besten noch irgendwie in ein anderes Land.
Ich habe auch gesehen, dass er $2 überbezahlt hat. In der Transaktion. Ja, also das hätte er auf jeden Fall billiger haben können.
Ja, hätte auf jeden Fall billiger haben können. Ich glaube, das ist auch. Ich glaube, es wurden auch keine 5 Milliarden versendet, weil wenn man sich die Transaktionen anschaut, es sind nämlich zwei Outputs, einmal ein Output mit 3.500 Bitcoin und einmal ein Output, das könnte der Change-Output sein, vermute ich mal, mit 108.010 Bitcoin.
Oh, Markus,
was hast du da schon wieder gemacht?
Ja, ich weiß auch nicht. Wo habe ich ihn da hingeschickt?
Hast du deine Putzfrau bezahlt? Hast du
es nicht aufgeschrieben?
Oder? Ja, ich habe es nicht aufgeschrieben. Es tut mir echt leid. Aber das waren jetzt 111.000 Bitcoins. Ja gut, das war die kleine Wallet. Ja, die kleine Wallet.
Der Markus Wahl wieder.
Ich habe Sparrow Wallet getestet. Das war's, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein.
Und overpaid.
Und overpaid, was?
Das hat mir richtig geärgert. Die $2, wirklich. Also das ging gar nicht.
Deshalb wusstest du eben auch, dass das $2 zu viel waren.
Ja, ich achte da schon drauf. Ne? Also von den Reichen lernt man sparen, wissen wir alle.
Ja, apropos von den Reichen lernt man sparen. Michael Saylor hat auch wieder vor, eine Transaktion zu tätigen. Ursprünglich bezog sich das, glaube ich, mal auf 600 Millionen. Also ursprünglich war gestern und heute hat er dann bekannt gegeben, dass er doch 900 Millionen in die Hand nimmt.
Oder ist es nicht zusätzlich? Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Ich habe nämlich beide Pressemitteilungen stehen nämlich noch. Und es gibt keinen Hinweis bei der 900-Millionen-Pressemitteilung, ist kein Hinweis darauf, dass die andere hinfällig ist.
Also aber ist kein Replace by Fee.
Replace by Milliarden. Bei andere Milliarden.
Also entweder will er 1,5 Milliarden einsammeln oder 900 Millionen.
Okay, aber apropos einsammeln, erklärt mir einer von euch mal bitte, was das genau ist und wie das funktioniert. Also ich lese hier den Begriff Wandelanleihen. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ich habe es mir heute erklären lassen vom Volker. Und zwar eine Wandelanleihe ist halt eine Anleihe, die du ausgibst, halt auf 5 Jahre, glaube ich, hat er das ausgegeben. Und zwar für 0,0%. Er muss das halt dann in 5 Jahren zurückzahlen. Aber ich glaube, bei einer Wandelanleihe kann man es auch noch in Aktien umtauschen. Wie war das? Irgendwas.
Genau, der Gläubiger kann es. Genau, der Gläubiger hat die Möglichkeit, das in Aktien umzutauschen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Aktienpreis auch von MicroStrategy auch gleich ein bisschen runtergegangen ist. Weil so eine Wandelanleihe besteht natürlich, bei so einer Wandelanleihe besteht natürlich das Potenzial, dass auch davon in Anspruch genommen wird, die in Aktienanteile umzuwandeln. Und damit würde natürlich eine Verwässerung stattfinden.
Okay.
Okay, das ist quasi eine Anleihe MicroStrategy, die man dann nimmt. Richtig?
Ja, genau. Also der hat sich halt Kredit genommen für 900 Millionen oder 600 Millionen oder 1,5 Milliarden, was auch immer, auf 5 Jahre und die 0,0% Zinsen, so wie es ausschaut. Das heißt also, in 5 Jahren muss er das Geld zurückzahlen und wenn der Bitcoin-Preis in 5 Jahren höher steht wie jetzt, dann läuft es bei ihm. Ansonsten macht er Verlust.
Es ist geil, wir haben nicht einmal bisher gesagt, dass das eingesammelte Geld für einen Bitcoin-Kauf verwendet wird, weil das für uns schon irgendwie selbstverständlich ist.
Wenn er sich Geld leiht,
was soll er damit machen? Natürlich in Bitcoin reingehen, dafür leiht man sich doch Geld, oder?
Okay, aber das ist im Grunde genommen ja dann jetzt wirklich so diese spekulative Attacke at play, ne? Also das...
Voll.
Ja, ich...
Kleiner Moment, Stille mal.
Es ist halt ein Unternehmen, ne? Muss man ja aussehen. Bis jetzt, also öffentlich, oder zwei Unternehmen jetzt, wenn man Tesla jetzt zurechnet. Aber klar, also was ist jetzt, wenn auf einmal alle anfangen, hier Kredit aufzunehmen und Bitcoin zu kaufen? Ne? Das ist schon verrückt, was da läuft.
Ich sage euch, Bitcoin kaufen ist das neue Aktienanteil zurückkaufen.
Wahrscheinlich, aber vor allem auch, der muss halt keine Zinsen zahlen auf 5 Jahre. Der nimmt halt Geld auf und dann entweder funktioniert es oder funktioniert es nicht.
So billig ist das Geld schon, weil wenn die Leute das Geld in eine Bank anlegen würden, dann müssen sie schon Strafzinsen zahlen. Also geben sie es lieber Michael Saylor für 0%.
Ja, und du musst auch sehen, beispielsweise der Großteil Staatsanleihen ist ja mittlerweile auch schon im kleinen negativen Bereich. Ne? Also wenn du da irgendwie auf 10 Jahre die Frist siehst.
Also ist 0% ein guter Deal?
Genau, also du verlierst da weniger als in den meisten Staatsanleihen.
Das ist schon pervers.
Ist verrückt. Bitcoin ist kurz davor, die 1-Billion-Dollar-Grenze zu überschreiten. Meinst du jetzt die Marktkapitalisierung, oder? Wer hat das aufgeschrieben? Daniel?
Ja, genau.
Okay. Was gibt es da noch für Firmen, die drüber liegen? Was haben wir da noch so alles?
Nicht
was
so ist viele, glaube ich.
Was ist denn die teuerste Firma der Welt? Was ist das gerade? Apple oder?
Apple, ja. Müsste Apple sein, ja.
Dann kommt halt so Alphabet, also Google, Amazon, Microsoft. Dann noch die Saudi-Firma.
Saudi Aramco gibt es noch, ne? Ja. Mit 2 Milliarden, glaube ich. 2 Billionen.
Sind die eigentlich wirklich so richtig an der Börse oder haben die irgendwie nur 5% Anteile verkauft und wird das dann hochgerechnet? Weiß es jemand?
Keine Ahnung. Nee.
Hat irgendwann mal was gelesen. Okay, und dann haben wir noch Silber mit 1,5 Billionen. Das heißt, Silber haben wir bald in der Tasche, oder?
Ja, das werden wir wahrscheinlich nächsten Monat schon sehen, wenn das so weitergeht.
Und bis zu Gold brauchen wir noch ein bisschen, das sind 11,5 Billionen. Das ist
bei Gold und Silber darf man ja auch nicht übersehen, also gerade bis zu Gold, diese 10 Billionen Unterschied, die es dann noch macht, da darf man ja auch nicht übersehen, dass Zufluss, der in Bitcoin gehen würde, der wird ja auch zu massiven Teilen dann eben aus Gold abfließen, ne?
Ja, das heißt, du meinst, die Marktkapitalisierung von Gold wird wahrscheinlich dann auch unter 11,5 Billionen liegen bis Ende des Jahres.
Genau, zu einem guten Teil dessen, was Bitcoin zunimmt, wird auch Gold da entmonetarisiert.
Puh, was Peter Schiff jetzt dazu sagen wird, Dennis.
Vor allem, was sein Sohn dazu sagen wird. Darf der eigentlich noch zu Hause wohnen?
Also das war auch so ein Ausschnitt, den ich heute auf Twitter geteilt habe. Michael Saylor war nämlich bei Safe Dean im Bitcoin-Standard-Podcast zu Gast. Und als er da eine Minute sich über Gold ausgelassen hat, hat er nicht nur gesagt, man muss da absolute Mentalgymnastik machen, wenn man heutzutage noch quasi den Case Gold vor Bitcoin sieht und diesen aktiv propagiert. Er hat auch gesagt, man muss absolut gehirntot sein, wenn man das tut.
Ich finde das nicht fair. Peter Schiff macht so viel Werbung für Bitcoin. Ich meine, wenn man seinen Twitter-Account anschaut, es vergeht ja kein Tag, wo er darüber schreibt. Ist wirklich, also die Marketingabteilung von Bitcoin besteht ja nur aus Peter Schiff, in meinen Augen. Der macht so viel Werbung und vor allem, wie falsch er immer liegt. Ne? Also er haut so Tweets raus wie Elon Musk ist nicht so bescheuert, der würde niemals Bitcoin kaufen. Dann kurz danach. Oder
Bitcoin wird niemals die 50.000 erreichen. Kurz danach. Na gut, 2 Monate danach.
Der liegt immer falsch. Also das ist der Wahnsinn, wie man so oft falsch liegen kann.
Ja, Wahnsinn.
Aber ist immer gut.
Er scheint Spaß dran zu finden, falsch zu liegen.
Was haben wir jetzt als nächstes hier noch?
Ja, mir ist noch so eine News unter die Augen gekommen. Und zwar hat so eine chinesische Lotterieseite, 500.com heißt die, also 500.com. Die haben den Mining-Pool BTC.com gekauft über so ein Share-Swap-Agreement. Das heißt, die haben dann Aktien oder Share-Anteile ausgetauscht. Das hat mich aber so ein bisschen dazu veranlasst, mir mal die aktuelle Hashrate anzuschauen und den Share der Hashrate, also wie die Hashrate verteilt ist. Und ich war positiv überrascht. Also ich habe mir die Verteilung schon lange nicht mehr angeschaut. Ich habe euch mal hier so einen Screenshot mit reingemacht ins Dokument. Und das sieht ja wirklich ziemlich dezentral aus mittlerweile. Ne? Ich meine, wir haben noch F2Pool mit 16,4%, der größte. Aber es gibt kaum noch einen, der mehr als 10% hat. Noch drei Pools, die mehr als 10% haben.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass die Pools halt jetzt nicht... die Pools bestehen ja auch aus vielen Minern. Also das habe ich auch nie verstanden, dieses Narrativ, dass da alles zentralisiert wäre, weil die Pools halt da sind. Also das konnte ich noch nie irgendwie nachvollziehen.
Ich muss auch sagen, ich finde es ja schon irgendwie lustig, dass, eine Lotterieseite einen Mining-Pool kauft. Das zeigt halt auch einfach wieder mal, dass halt Mining eigentlich ein Ratespiel ist, wo man darauf wettet, dass man die richtige Zahl findet. Passt eigentlich perfekt zu 500.com. Genial. Und die haben sich auf jeden Fall mit dem BTC.com-Pool um die 9% der Hashpower vom Netzwerk gesichert, kann man denn nicht wirklich sagen, aber die Umsätze, die darüber generiert werden, davon kriegen die ja einen Share ab, ne?
Wie viel verdient eigentlich so ein Pool? Was verdient denn der? Weiß das jemand?
Ich glaube, die haben sowas so zwischen 2-5% Fees oder so, ne?
Okay.
Ich habe mich noch nie mit beschäftigt, ehrlich gesagt.
Nochmal kurz zu dem vorigen Punkt. Also ich finde schon, dass man das gar nicht mal so unkritisch sehen darf. Selbst bei so einer Verteilung der Pools ist halt überhaupt das Dasein von Pools auch eine gewisse Form von Zentralisierung. Und wenn man beispielsweise sieht, diese Meldung neulich, die wir hatten, wo es darum ging, dass ein Pool jetzt anhand der Sanktionsliste Transaktionen wohl zensieren soll, dann sieht man halt, dass sowas halt auch Gewicht haben kann. Ne? Also von daher.
Ich glaube, man müsste mehr sozialen Druck ausüben, wenn sowas kommt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob diese Nachricht hier, das war ja mit Slashpool, oder?
Slash war Dennis, das, glaube ich, ja.
Ja. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob diese Nachricht überhaupt stimmt. Weil da gab es ja, die haben sich dagegen gewehrt, dass das nicht der Fall sein soll. Aber,
und vor allem, es macht auch keinen Sinn, wenn man sich Stratum V2 anschaut, weil da geht es ja genau darum, dass der Pool diese Entscheidung gar nicht mehr treffen kann, sondern der individuelle Miner diese Entscheidung trifft darüber, welche Transaktionen reinkommen und nicht.
Ja, da ging es nicht um Transaktionen, die in den Block kommen, sondern um das Auszahlen von irgendwas. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber jetzt mit sozialen Druck meine ich, es gab ja schon mal einen Pool, der hatte in der Anfangszeit, glaube ich, kurzzeitig mal 51%. Ja, und dann, der hat ja nichts Böses getan, aber die Panik war dann so groß, dass die ganzen Leute einfach zu anderen Pools gegangen sind, einfach um diese Macht zu brechen. Und jetzt, wenn wir hier Pools haben, die wirklich in Verruf geraten sollten, weil sie eben zum Beispiel keine Transaktion reinpacken und das dann vielleicht über Social-Media-Kanäle und wie man die Bitcoiner halt so kennt, verbreitet wird, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass einige Leute dann im Pool wechseln. Mhm. Weil diese Miner sind ja auch Bitcoiner. Ja, die wollen ja den Erfolg des Netzwerks. Und wenn sowas den gefährdet, so ein Poolwechsel ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Ich habe mal mit ein paar Minern gesprochen, die haben, glaube ich, schon dreimal den Pool gewechselt, einfach weil der andere Pool irgendwie bessere Fees hatte oder man besser zusammenarbeiten konnte oder wie auch
immer. Ist ja auch schnell gemacht. Das ist ja in ein paar Stunden erledigt wahrscheinlich. Ne?
Das schon. Das nichtsdestotrotz, wenn ich das richtig sehe, dann spielt der ökonomische Incentive grundsätzlich erstmal auch größeren Pools in die Hände. Ne? Weil Minern wird es natürlich nahegelegt, in den größeren Pools mitzumeinen, weil sie ja einfach da eine größere Chance auf mehr Reward haben.
Ja, es wird halt öfters ausgezahlt, könnte man ja sagen, oder? Wenn du halt 20% der Hashpower hast, kannst du halt davon ausgehen, dass jeder fünfte Block gefunden wird und dadurch gibt es halt öfters
das meine
was
ich
ausgeschüttet, ja. Definitiv. Mich wundert es halt auch überhaupt, dass es so zerstückelt ist, dass du halt wirklich Pools hast, die irgendwie 0,3% oder so haben. Da wird halt nicht oft was ausgeschüttet. Das wundert mich eigentlich eher, dass das so kommt. Oder?
Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da kann man wahrscheinlich jetzt viel philosophieren, was da sinnvoll ist. Aber zumindest ist, wenn man sich einen Trend anschaut, ist es eine Dezentralisierung vorhanden. Die Pools werden kleiner, es werden mehr Pools. Wenn man das so vergleicht mit, ich glaube, das letzte Mal habe ich vor 3 Jahren oder sowas drauf geschaut. Vergleich zu damals sieht es heute halt deutlich, deutlich verteilter aus. Und das hat mich einfach gefreut zu sehen. Genau, dann gibt es noch 2 News aus dem klassischen Finanzumfeld und zwar einmal aus Kanada, aus den USA und zwar Osprey Bitcoin Trust, das ist so ein Wettbewerber von Grayscale Bitcoin Trust, wird unter OBTC getradet, der bietet jetzt auch Retail-Investoren an reinzugehen und zwar über einen OTC-Desk Und so die haben so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, dass die da ein bisschen günstiger sind. Also sie nehmen zum Beispiel nur 49 Basispunkte Verwaltungsgebühren, während halt Grayscale 200 Basispunkte Verwaltungsgebühren nimmt. Dafür kommen dann ein paar zusätzliche Kosten wie Custody und Legal Fees und sowas hinzu. Und das Zweite ist, in Kanada, in Ontario, hat die Finanzaufsicht einen Bitcoin-ETF approved, der jetzt getradet werden kann. Und der kommt von der Citadel Trust Company, die da als Custodian agiert, die ja auch sehr vertrauenswürdig aufgefallen ist in letzter Zeit. Und als Sub-Custodian sind die Winklevoss-Brüder tatsächlich, Zwillinge tatsächlich auch involviert. Vermutlich machen die Custody für die Bitcoins, weil die sind da zumindest als Sub-Custody-Provider, also Sub-Custodian eingetragen. Aber Main-Custodian ist der Citadel Trust, ist die Citadel Trust Company. Und das Interessante ist, auch in den USA ist dann ein bisschen was zum Thema ETFs aufgekommen. Und zwar hat die SEC-Commissionerin Hester Pierce wird die, glaube ich, ausgesprochen, ne? Man nennt sie auch die Krypto-Mom. Liebevoll die Krypto-Mom, hat sich in einem Interview mit CoinDesk dazu geäußert, dass der Markt jetzt bereit ist für einen ETF. Und sie glaubt auch, dass wenn man jetzt einen ETF weiter verhindert, dann wird der Markt seinen eigenen Weg finden, ein ETF-ähnliches Vehikel aufzusetzen, um ans Ziel zu kommen. Und ich vermute, sie hat da wahrscheinlich auch ein bisschen auf MicroStrategy angespielt.
Wahrscheinlich, ja. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass es keinen mehr interessiert, ob der ETF kommt? War das nicht vor drei Jahren?
Überhaupt nicht mehr. Krass, ja.
War das vor drei Jahren?
Vor zwei Jahren war das noch so, ja, vor zwei, drei Jahren war das immer so ETF, 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 das wird alles verändern. Und jetzt so, naja, okay.
Wurscht. Ja, wenn du dir MicroStrategy anguckst und beispielsweise das, worüber wir gerade geredet haben, Michael Saylor hat das ja jetzt selbst in die Hand genommen.
Ja, genau.
Okay, jetzt Taproot-Aktivierung. Jetzt kommen wir zum technischen Teil.
Ja, Technik-News.
Ja, Technik-News, Taproot-Aktivierung. Ich habe es mir heute auch durchgelesen. Und zwar soll ja im März, glaube ich, soll die Software rauskommen, irgendwie zwischen 17 und 31. März oder so, soll die Full-Node-Software rauskommen, mit der man halt Taproot-Aktivierung halt signalisieren kann, oder? Habe ich das richtig verstanden, mhm. Dennis?
Mhm.
Okay. Und dann irgendwie im Juli, Mitte Juli, soll eine ökonomische Majority erreicht werden, um das Upgrade durchzuführen. Das heißt also, die meisten Full Nodes müssen zustimmen, oder wie kann man das verstehen? Wie finden die diese Economic Majority raus? Weiß das jemand?
Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich ist es halt einfach nur ein Gefühl oder sowas, dass halt die meisten Unternehmen und Privatpersonen geupdatet haben. Weil ich meine, du kannst es ja nicht messen eigentlich.
Das habe ich auch nicht verstanden, also wie man das messen soll. Aber auf jeden Fall, wenn das dann erreicht ist, dann sollen die Miner signalisieren, ob sie bereit sind, auf Taproot abzudaten. Und dann gibt man ihnen noch 2 Wochen. Wenn dann 90%
der Hashrate erreicht sind.
Ja. Und genau, 2 Wochen nach den 90% und dann wird Taproot aktiviert, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, und Ziel ist es, bis zum 1. August 2022 das ganze Ökosystem geupdatet zu haben. Und das wäre ja eigentlich dann tatsächlich genau 5 Jahre. Also am 1. August 5 Jahre nach dem ursprünglichen Secret User Activated Soft Fork.
Ah, okay. Ja, ich bin mal gespannt.
Der war ja auch am 1. August 2017.
Ich bin mal gespannt. Es gibt ja keinen richtigen Widerstand gegen diese Aktivierung. Also es sollte ja alles klappen. Oder liege ich da falsch?
Ja, die Timeline, die du da gerade beschrieben hast, die geht ja von dem optimistischen Case aus, dass wir das quasi in einem halben Jahr haben.
Okay.
Also ich habe jetzt auch nichts über wirklich gravierende Kritik gelesen. Also scheint, also im Testnet ist es ja auch schon implementiert, ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja gut, Testnet.
Testnet aktiviert. Ausführlich getestet. Also ich muss sagen, ich check's nicht so ganz. Also ich vertraue da mal ein bisschen den Core-Developern, dass da alles mit richtigen Dingen, rechten Dingen zugeht und dass da auch genug Leute ein Auge drüber geworfen haben, den Code sich angeschaut haben, die Methoden sich angeschaut haben und mögliche Probleme, Kritik auch mittlerweile auch geäußert haben. Weil ich meine, die Diskussion geht jetzt auch schon, wie lange? 1,5 Jahre, 2 Jahre?
Mindestens, glaube ich, ja. Ja.
Also, wenn bis jetzt keine Kritik aufgekommen ist, dann denke ich, dann sind wir da auch safe.
Ja, ihr erwischt mich gerade ein bisschen blank, weil ich keine Zeit hatte, mir den Optech-Newsletter im Detail vorher anzugucken. Da kommt das ja her. Und bevor ich jetzt hier irgendwelchen Quatsch erzähle, sage ich lieber gar
nichts. Das haben wir schon gemacht.
Ja, wir haben schon Quatsch erzählt.
Genauso wie zu der nächsten News, wo es darum geht, dass Blockstream eine Möglichkeit gefunden hat, Signaturverifikation schneller und effizienter durchzuführen. Also sie sprechen da irgendwie von 15% Performance-Steigerung. Aber auch da kann ich einfach gerade wenig mehr zu sagen. Und selbst wenn ich es mir angeguckt hätte, dann das ist so Cryptographic Fu, von dem ich keine Ahnung habe. Aber dafür haben wir ja dann die Jungs von Blockstream.
Ja.
Und die haben scheinbar wieder mal was besser und schneller gemacht.
Wer steckt denn eigentlich da dahinter? Hast du das? Ist da Jonas Nick involviert oder wer steckt denn da dahinter? Russell O'Connor, okay. Und Andrew Polstra. Jetzt, okay. Ja. Die Jungs schon wieder. Ja. Okay, was haben wir denn da noch? Wasabi. Ist das jetzt, welche Version ist das, die hier rauskommt?
Dennis, weißt du das? 1.1.12.4 und soweit ich das mitbekommen habe, ist das größtenteils ein Bugfix-Release.
Ja, ich sehe es gerade, genau. Wann kommt denn eigentlich dieses größere Update, von dem der Max Hillebrand ständig auf Twitter spricht?
Weißt du da was? Ich glaube, da hatte Nopara auch mal so eine Timeline mit 3 Schritten rausgegeben, beziehungsweise sehr optimistisch wäre es, das in 3 Monaten zu erwarten. Und ich glaube, realistisch hatte er das irgendwo so im Bereich von in 9 Monaten stehen.
Okay, dann als nächstes Umbrel-Update. Ich habe gerade heute schon mit ein paar Leuten gesprochen. Ich habe es noch nicht hochgezogen, muss ich ehrlich sein. Samurai ist jetzt drauf, Doge und Whirlpool, Manpool haben sie draufgepackt und Allen Bits. Und das alles halt auf dem Umbrel App Store. Aber da gab es noch irgendwas anderes, oder? Lightning Pool Integration auch noch, genau. Und Bitcoin Core Version 0.21. Die sollten sowieso alle unsere Zuhörer geupdatet haben, oder? Grundsätzlich die Version 21 im 21 Podcast, das gehört einfach zum Jahr 21 dazu.
Ich habe heute tatsächlich meine Node geupdatet und ich glaube, ich werde erstmal bei MyNode bleiben. Aber vielleicht noch einen zweiten Raspi kaufen und Umbrel nebenher laufen lassen.
Ja, der Trend geht ja mittlerweile zum dritten Node.
Ach so, okay.
Ich habe weder die Umbrel noch die MyNode geupdatet, muss ich ehrlich zugeben. Ich muss das auch noch machen. Also. Aber was gab es denn bei der MyNode Neues? Da gab es ja auch was.
Gab es einiges Neues, das ist aber schon was länger her jetzt, das Update. Das ist, glaube ich, 2 oder 3 Wochen alt. Mhm. Das letzte größere Update. Dann gab es aber noch News von Zap. Da ist die Android-App in der Version 0.4 Beta rausgekommen. Das sind jetzt Multipass-Payments mit drin. Also Multipass-Payments ist, wenn ihr im Lightning-Netzwerk aktiv seid, dass quasi die Zahlung nicht nur über einen Kanal stattfindet, von Kanal zu Kanal, sondern dass die Zahlung über mehrere Kanäle gleichzeitig stattfindet und dann in der Summe wieder zusammenkommen kann. Der Vorteil dabei ist halt, dass die Kanäle nicht so groß sein müssen wie der gesamte Zahlungsbetrag, sondern der Zahlungsbetrag teilt sich sozusagen auf mehrere Kanäle auf. Und dann haben sie noch ein paar kleine andere Änderungen hinzugefügt, aber das ist, glaube ich, das spannendste Update an der Stelle.
Was ich bei MyNode interessant fand beim letzten Update, war ja dieses Clone-Tool. Also für alle, die sich Sorgen machen, dass ihre Platte nicht mehr reicht, kann man einfach auf eine größere Festplatte updaten, also migrieren, sozusagen von einer zur anderen. Finde ich schon wichtig. Und dann haben sie, glaube ich, Sphinx Relay draufgepackt in der letzten Version. Das war ja bei Umbrel schon länger drauf. Jetzt ist es anscheinend bei den MyNode auch. Also beim Raspi ist ja schon eigentlich, glaube ich, Raspi war der Erste, der das draufgepackt hat. Was haben wir noch für Updates? Sparrow Wallet steht hier.
Sparrow Wallet, ja, genau. Da ist viel passiert. Da kann man natürlich jetzt durchgehen, aber Sparrow Wallet auf jeden Fall in der Version 1.1.0 mit jede Menge Updates drin. Das ist wirklich viel. Das brauchen wir jetzt nicht Punkt für Punkt durchgehen, glaube ich. Das Spannende ist, glaube ich, Replace by Fee, also Verbesserungen, die dort vorhanden sind. Und
Tor-Support. Tor-Support für alles, ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Gut, ja. Ja. Genau, und Import und Export von Blue Wallet, Vault Multisig Wallets. Also man kann ja bei Blue Wallet sich so ein Multisig Vault erstellen in der App. Das kann man jetzt wohl auch in Sparrow importieren und exportieren. Was natürlich cool ist.
Was mir auch aufgefallen ist in letzter Zeit, dass diese ganzen Apps halt kompatibel miteinander sind oder versuchen wenigstens. Mhm. Sagen, okay, die einen bringen was Neues raus, das kannst du dann hier wieder importieren und so. Das ist wirklich toll zu sehen, aber man kommt da aber auch nicht mehr hinterher. Also allein für die Blue Wallet, da müsste man sich die ganze Zeit beschäftigen. Ich weiß, mein Bruder hat mir letztens gefragt, bei der Blue Wallet hier, ich habe das Konto angelegt und hier und dann kann ich das hier rüberschieben.
Und du so, hä? Was? Kann ich dir gar nicht mehr helfen?
Ja, ich benutze die Wallet nicht. Ich weiß nicht, was die alles machen. Und dann kommst du da auch nicht mit und dann wirst du gefragt, ob das und das möglich ist. Und bei der Blue Wallet hast du irgendwie ganz, ganz viele Wallets, können die da anlegen, dann komme ich schon gar nicht mehr klar damit. Also. Ja, aber es ist cool zu sehen. Dann holen
wir deinen Bruder mit dazu.
Ja. Der hat sich übrigens, habt ihr das gesehen, der hat sich so Sticker ausgedruckt. Jetzt in Baden-Württemberg gibt es ja jetzt bald Wahlen und da ist er wahlberechtigt. Und die habe ich doch in unseren Chat gepackt, oder? Hier, das muss ich mal kurz vorlesen. Der hat sich Sticker ausgedruckt. 5 Stück. Ich wähle Freiheit. Ich wähle dezentral. Ich wähle freie Meinung. Ich wähle das Volk. Ich wähle stabiles Geld. Ich glaube, die fünf Parteien würden wir auch wählen, oder?
Ja, das ist ja eine Partei, ne? Das ist ja verschiedene Werbeplakate oder wie man das Wahlplakate für ein und dieselbe Partei.
Für die Bitcoin-Partei. Daniel, du wolltest doch mal eine gründen.
Ja, nee, ich glaube, das lassen wir doch lieber sein. Also was ist denn hier mit dieser, wie heißt der, MLPD oder so? Ja, MLPD, genau.
Ja.
Das ist doch eigentlich, die gehen doch schon in die richtige Richtung. Da brauchen wir nicht noch eine separate Partei zu gründen.
Okay. Ich glaube nicht, dass das eine Partei ist. Jedenfalls treten die, glaube ich, nicht an. Es würde, glaube ich, Probleme geben mit der wirklichen MLPD. Oder die gibt es ja schon, die MLPD.
Ja, aber von der rede ich doch. Und da gibt es auch Bitcoiner in der MLPD, ne?
Nee, die wirkliche MLPD sind ja die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands.
Ach so.
Und die Jungs, das ist ja der Scherz dahinter. Die Jungs nennen sich ja Marktradikale. Ich bringe es jetzt nicht mehr zusammen. Aber es ist auf jeden Fall nichts mit Marxismus zu tun.
Okay. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt mit den News durch. Das war heute mal wieder ein bisschen Überlänge, wie immer. Das wird, glaube ich, jetzt zum Standard, oder Dennis?
Ich glaube, Dennis hat es gerade
Dennis ist auf einmal weg, haben wir sogar schon verloren. Eje. Na gut, dann kommen wir mal zum Ende. Also, wenn euch das gefallen hat heute, dann lasst uns eure Bewertungen und das hilft dem Algorithmus auch, dass der Podcast von anderen gefunden wird, vor allem von Fellow Bitcoinern. Sagt uns bitte auch gern persönlich Bescheid, wenn ihr irgendwas uncool findet oder gut findet. Wir bekommen hin und wieder mal Feedback mit Verbesserungswünschen und Vorschlägen. Die bauen wir natürlich dann auch alle ein. Genau, wenn ihr Bitbox empfehlen wollt an eure Freunde, Verwandten, Bekannten und die sollen sich da was kaufen, gebt ihnen gleich den Code 21 mit, ausgeschrieben, nicht als Zahl, aber ich glaube, die Zahl funktioniert auch, ne?
Nee, ich glaube, das hast du jetzt mehrmals erzählt, aber die funktioniert nicht.
Die funktioniert nicht, okay. Ich glaube, als Code funktioniert sie, aber nicht als URL oder so.
Nee, auch nicht. Die funktioniert auch nicht,
okay.
Auch nicht
als Code. Okay, 21 immer ausschreiben. Immer ausschreiben.
Okay.
Gut, dann
das war's.
Not laufen lassen, Backup verschlüsseln, Satoshis stapeln. In dem Sinne, schönen Abend.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vor dir. Okay, das ist unheimlich wertvoll und mega, mega nice. Und jetzt kommt irgendwie einer, der will dir ein Kinderüberraschungsei nebendran verkaufen. Okay, und wenn du nicht siehst, dass das eine das Fabergé-Ei ist und das andere das Kinderüberraschungsei, dann bitte nicht in Krypto investieren, okay? Du wirst geroastet. Hier draußen gibt es badass Motherfuckers, die nehmen dir dein Geld weg. Ich kenne sie. Leute, ich sage euch eins, wenn ihr hier nicht wach seid und den Durchblick habt, ihr werdet komplett abgezogen. Und wenn ihr nicht geroastet werden wollt und euch bilden wollt, dann kauft den Bitcoin-Standard, wirklich. Und wenn ihr den Bitcoin-Standard gelesen habt, dann habt ihr es begriffen. Badass Motherfuckers, die nehmen dir dein Geld weg. Voll Gas, voll in die Fresse rein. Abgezogen, Überraschungsei. Badass Motherfuckers, die nehmen dir dein Geld weg. Voll Gas, voll in die Fresse rein. Kauf den Bitcoin-Standard, wirklich. Badass Motherfuckers, die nehmen dir dein Geld weg. Voll Gas, voll in die Fresse rein. Abgezogen, Überraschungsei. Voll Gas, voll in die Fresse rein. Kauf den Bitcoin-Standard, wirklich. Wenn du siehst, dass das eine das Fabergé-Ei ist und das andere das Kinderüberraschungsei, dann bitte in die Fresse rein. Voll Gas, voll in die Fresse rein. Wenn du nicht siehst, dass das eine das Fabergé-Ei ist und das andere das Kinderüberraschungsei, dann bitte in die Fresse rein. Wenn du nicht siehst, dass das eine das Fabergé-Ei ist und das andere das Kinderüberraschungsei, dann bitte kauf den Bitcoin-Standard, wirklich. Und wenn ihr den Bitcoin-Standard gelesen habt, dann habt ihr es begriffen.